Ich weiß nicht, wie es euch so in den vergangenen Tagen und Wochen ging und wie ihr so mit den Informationen, die man so bekommen hat, über die Medien so umgegangen seid. Also wir hören ja seit ein paar Tagen und seit ein paar Wochen wieder, ausdrücklicher von dem Konflikt in Israel im Nahen Osten. Und es sind ja einige Dinge vorgefallen und wir merken, dass die Welt bewegt, auch in allen Landen über Israel, über Palästina hinaus. Bei uns haben wir Demonstrationen, wo Menschen auf die Straße gehen und wir hören wieder so Parolen, scheiß Juden und. Und wir merken, es ist etwas, was passiert in dieser Welt, was auch uns in unserem Land angeht und wo wir natürlich auch dann eine Haltung beziehen müssen. Die Frage, wie man mit diesem Konflikt umgeht, ist ja eine Frage, die uns alle im Endeffekt überfordert, weil wer von uns wüsste, wie man diesen Konflikt dort in Israel, in Palästina löst. Ich hatte mir ein paar Sachen durchgelesen in dieser Woche und eine Reportage oder ein Gespräch auf Phoenix angeguckt. Und dort waren unterschiedliche Leute dann mit unterschiedlichen Hintergründen. Also dort waren zwei Menschen, die jüdischen Glaubens waren, zwei, die eher dann muslimischen Glaubens waren, die eben auch aus Palästina kommen. Ein Historiker war dabei. Und es war schon dann auch... Naja, interessant ist das falsche Wort, irgendwie so ein bisschen erschütternd auch diesem Gespräch zu folgen, weil man konnte sich immer auch bei den anderen mit einreihen und man musste irgendwie sagen, naja, wenn der eine gesprochen hat, sagte er, ja, du hast recht, und wenn dann der andere gesprochen hat, musst du dann sagen, ja, du hast auch recht. Also es ist nicht so einfach zu lösen, dass man sagen kann, da sind die Bösen und da sind die Guten. Wenn man in diesen Konflikt eintaucht, wird man entdecken, es ist ein Konflikt, der eine lange Historie hat und eine lange Geschichte auch hat. Gestern hatte ich dann noch ein Gespräch mit einem Mann, der jüdischen Glaubens ist und der dann auch das nicht versteht oder nicht verstehen kann, dass man hier in Deutschland so auf die Straße gehen kann und solche Parolen rufen kann, wie man sie wieder gehört hat. Und das ist auch etwas, wo wir dann aufstehen müssen und sagen müssen, nein, bestimmte Parolen darf es nicht geben. Aber es gibt ein Anliegen, was man eben auch hören muss. Und wer sich ein bisschen mit diesem Konflikt beschäftigt, wird merken, es ist wirklich schwierig. Jerusalem ist seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden so ein Zankapfel in der Geschichte. Immer wieder hat es dort auch Auseinandersetzungen gegeben und die Situation jetzt in Jerusalem oder in Israel ist auch wirklich schwierig. Also seitdem Herr Trump dann ganz Jerusalem zur Hauptstadt Israels erklärt hat, hat sich die Lage ja nochmal verschärft. Wir haben uns da angeschlossen. Ob das alles geschickt ist, war so, werden wir heute nicht klären können. Ich merke nur, dieser Konflikt ist ein Konflikt, der wirklich so auch mir dann unter die Haut geht, weil wir da eben auch herausgefordert sind. Aber für mich besteht eben die Herausforderung nicht darin, dann einfach jetzt Partei zu beziehen und zu sagen, diese Seite hat Recht, sondern jene Seite hat Recht. Für mich besteht die Herausforderung wirklich auch darin, mal die Probleme zu sehen. Und was ich so entdecke, ist, dass Menschen, also bei unterschiedlichen Reportagen oder wenn ich Berichte höre, dass Menschen da sind auf beiden Seiten, die Frieden wollen. Das ist eigentlich immer so, dass die Bevölkerung Frieden will. Dass die Menschen, die eigentlich jetzt nicht eben dann in die Politik gegangen sind, dass die eigentlich Frieden wollen und auf der Suche sind und Sehnsucht haben nach Frieden. Und das ist natürlich immer wieder auch, und das soll nicht heißen, dass alle Politiker irgendwie Kriegstreiber wären, nee, auf keinen Fall, aber dass die Konfrontation vorantreiben, die Konflikte auch nochmal weiter schüren, dass oft im nicht die Menschen sind, die man vielleicht in der Nachbarschaft dann trifft und mit dem man ja irgendwie doch gelernt hat auszukommen, auch wenn er so derjenige dann irgendwie so ganz anders ist. Also eine große Herausforderung besteht, und das ist nicht nur jetzt in Israel und Palästina so, sondern überhaupt für uns Menschen, eine große Herausforderung besteht eigentlich darin, immer wieder neu Wege zum Frieden hinzusuchen und zu finden. Und ich bin mehr und mehr irgendwie davon überzeugt, dass diese Wege nicht aus der Politik kommen, dass diese Wege nicht von den Mächtigen kommen, sondern dass diese Wege von den Menschen auf der Straße kommen. Von den Menschen, die Frieden wollen, die in Frieden leben will. Es ist keiner im Gaza-Streifen, der Freude, na, Freude ist ja sowieso Quatsch, aber der sagt, okay, es ist wert, dass irgendwelche Flugzeuge dann kommen und unsere Infrastruktur irgendwie klein machen. Dafür hat sich das gelohnt. Es gibt keinen in Israel, der sagt, okay, 1000 Granaten oder 1000 Raketen, die mal drüber fliegen oder sonst im Schnitt jeden Tag 3 Raketen, das ist, ja, ist der Preis, den wir zahlen müssen. Nein, auf allen Seiten gibt es Menschen, die Frieden wollen und die Frieden suchen. Und meine Hoffnung ist, und das ist jetzt nicht nur eine Geschichte für Israel und Palästina, sondern am Ende auch für uns hier vor Ort. Meine Hoffnung ist, dass die Menschen, die guten Willens sind und die den Frieden suchen und wollen, dass die zueinander finden. Wir merken jetzt an dieser, sag mal, weltgeschichtlichen oder welthistorischen, oder wie man immer beschreiben möchte, Konfrontation, dass da etwas immer wieder aufploppt, was eben eine lange Geschichte hat. Und ich habe ja schon erwähnt, Jerusalem war immer wieder auch Zankapfel in der Geschichte. Wir haben gerade ein paar Verse gehört aus dem Johannesevangelium, wo uns auch irgendwie so ein Streitpunkt mitgeteilt wird. Jesus war also in seinem angestammten Umfeld, in Galiläa und in Judäa unterwegs und hat das Evangelium verkündigt und dann sagten ihm seine Brüder, komm, geh doch mit zum Laubhüttenfest nach Jerusalem. Und Jesus sagte, nee, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Meine Zeit ist noch nicht da. Wir haben am Anfang des Gottesdienstes ja diesen Vers gehört, dass wenn der Menschensohn erhöht wird. Und Jesus sagt, diese Zeit ist noch nicht da. Und es klang in dieser Lesung auch eben schon an, dass es nicht nur in Jerusalem, aber gerade auch in Jerusalem zu Auseinandersetzungen kommen wird, die am Ende dann auch problematisch werden. Und so sagt er seinen Brüdern, geht ihr erstmal allein, aber überlegt es sich hinterher dann auch anders. Und in den Versen, die wir jetzt nicht gehört haben, die auch noch vor dem Predigtext heute stehen, geht es dann so um auch Lehrfragen, darum, wer dieser Jesus eigentlich ist und. Und dann kommt er eben auch zum Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest, also Sukkot, ist ein Fest mit einer doppelten Bedeutung. Zum einen ist es ein Wallfahrtsfest, also ein Erntefest. Bei diesem Laubhüttenfest dankt man Gott für das, was er gegeben hat. Und gleichzeitig erinnert das Laubhüttenfest auch an diesen Gang in die Freiheit, an diesen Weg durch die Wüste in die Freiheit hinein. Und die Frage dabei ist ja, ob es jetzt um die Ernte geht oder um diesen Auszug geht. Die Frage ist, was ist eigentlich notwendig, damit ich in der Wüste, und das war ja die Lebenswirklichkeit auch damals der Menschen, dass ich in dieser eigentlich lebensfeindlichen Umgebung überleben kann. Was ist die Voraussetzung dafür? Und für Israel war es vollkommen klar, natürlich ist auf einer Seite eben die Gottesbeziehung, aber eben auf der anderen Seite geht es auch immer um das Wasser. Israel damals und wie heute muss dem Land, muss diesem Leben dort eigentlich das Wasser irgendwie abtrotzen. Also du hast ja vorhin so ein bisschen von unseren Regenzeiten in den vergangenen Tagen dann berichtet und ja, vielleicht ist der eine oder andere von euch auch ein bisschen nass geworden. Ja, also das, was wir hier haben in unseren Breitengraden, ist ja etwas, was man in Israel oder dann im Orient überhaupt nicht kennt. Jeder weiß, ohne Wasser überlebst du nicht. Ohne Wasser kommst du nicht durch die Wüste. Ohne Wasser kannst du aus diesem staubigen Boden kein fruchtbares Land werden lassen. Ohne Wasser ist alles am Ende vergebens. Und das Laubhüttenfest erinnert daran. Aber es betet auch und ringt darum, dass Gott doch immer wieder neu seinen Segen schenkt, indem er Ströme des Wassers auch fließen lässt. Beim Laubhüttenfest ist es so, dass die Priester dann, geht 7 Tage lang dieses Fest, dass die Priester dann zum Teich Siloa gehen und dort Wasser schöpfen. Denn in Jerusalem ist dieser Teich Siloa dann der Teich oder der Ort, wo die Stadt mit Wasser versorgt wird. Also ohne diesen Teich, ohne diesen Zufluss kann man in dieser Stadt auch nicht leben. Und dann gehen die Priester eben zu diesem Teich hin, schöpfen aus diesem Teich und gehen dann zum Tempel, um im Tempel dann das Wasser auszugießen. Und am 7. Tag, das ist dann der Höhepunkt dieses Festes, gehen sie 7-mal mit dem Wasser um den Altar herum, um dann das Wasser auch darüber zu schütten. Mit dieser einen Bitte: Herr Gott, Jahweh, sei uns gnädig, schenke uns dein Segen, schenk du Regen, schenk du Wasser, sonst überleben wir an diesem Ort nicht. Und so ist das ganze Volk unterwegs und die Priester schütten dann das Wasser auf diesen Altar und das Volk singt dann immer aus Psalm 118, dank dem Herrn, denn er ist freundlich. Und seine Güte währet ewiglich. Und Güte ist nicht nur, na, ich bin irgendwie so ein bisschen gut, sondern Güte heißt, er hat uns wieder Wasser zum Leben geschenkt. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich. Er hat es regnen lassen. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich. Und seine Güte, ja, die ist ohne Ende. Das ist ein Bekenntnis, aber es ist zugleich auch ein Gebet, weil keiner von uns weiß, ja, wir gehen davon aus, weil wir in einer Region leben, aber im Orient, im Nahen Orient oder dann in Israel ist es nochmal ganz anders. Keiner weiß, wann der nächste Regen kommt und ob so viel Wasser dann da ist, dass eben das Leben dort weitergehen kann. Denn Wasser ist nicht nur metaphorisch, auch metaphorisch, aber Wasser ist dort wirklich auch Leben. Ohne Wasser kann man dort nicht leben. Und nun hat sich Jesus aufgemacht und ist auch zum Laubhüttenfest gekommen. Er fängt dann an zu lehren. Es gibt so ein paar Streitigkeiten. Und es ist jetzt so dieser Höhepunkt des Laubhüttenfests. Also wo man eben dieses Wasser dann aus diesem Teich zum Tempel auf den Altarschütte drumherum dann auch geht und wo diese Bitte nach Leben, wo diese Bitte nach Segen, wo diese Bitte nach Frieden, wo diese Bitte nach dem, was ein jeder braucht, dann ja immer und immer wieder ausgesprochen wird. Und wird Gott, wird Jahweh nochmal gnädig sein? Darum sind sie zu diesem Ort hingekommen, um Wasser für das Leben und am Ende auch Wasser des Lebens zu empfangen. Aber am letzten Tag, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Könnt ihr euch das vorstellen? Also das ist ja so eine nette Einladung auch, die dann irgendwie ausgesprochen wird. Aber könnt ihr euch vorstellen, was das in dieser Situation an diesem Ort für eine Bedeutung hatte? Wo die Menschen, wo das Volk, wo die Priester im Endeffekt sich dann zu Jahweh hinwenden, um von ihm Wasser des Lebens zu bekommen. Und auf einmal stellt er sich dahin und sagt: Wen dürstet, der komme zu mir. Man kann sich vorstellen, dass das Ärger gibt. Es gibt Theater. Weil was macht Jesus dort? Was sagt er da eigentlich? Ist er eigentlich verrückt geworden? Und das war ja auch die Diskussion, die könnt ihr dann heute Nachmittag mal nachlesen, so in Johannes 7. Das war dann auch die Diskussion, um die es ging. Hat dieser Typ da eigentlich noch alle stramm oder was? Seit Zeiten gehen wir hier hin zum Tempel, weil wir dort lebendiges Wasser haben wollen und weil wir dort Lebenswasser, also Wasser zum Leben, zum alltäglichen Leben erflehen wollen. Und der stellt sich dahin und sagt, wen von euch dürstet, der komme zu mir. Man kann das verstehen, finde ich, dass das für Theater gesorgt hat. Aber dann geht es ja noch weiter. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber nicht von dem, von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Diese Geschichte ist eine Geschichte, die uns mit hin zu Pfingsten nimmt und die Predigt nächste Woche, wo es um die Freiheit geht, knüpft im Endeffekt auch hier an. Was wir in diesem Text lesen, ist ja dieses Mithineinnehmen in eine Sehnsucht. Und die Sehnsucht, die wir haben, und das ist ja auch, glaube ich, jedem klar, die Sehnsucht, die wir haben, die wir in uns tragen, hat immer so eine doppelte Gestalt. Einmal eine rein äußerliche Gestalt, und das ist hier und gerade in Israel eben auch mit den Händen zu greifen und, ich sag mal, auf dem Gaumen zu schmecken. Es ist die Sehnsucht nach Wasser, nach Leben. Ich kann nicht irgendwie geistlich mit den Menschen unterwegs sein und dann hocke ich da und sie haben nichts zu essen, sie haben nichts zu trinken. Und nein, es gibt eine Sehnsucht, die wir alle haben, und das ist die Sehnsucht nach dem Leben in Form von einem Überleben. Dort, wo wir kein Wasser haben, dort, wo wir kein Brot haben, dann halten wir es ein paar Stunden, ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen aus. Aber wir brauchen das zum Leben, und das ist eine Sehnsucht, die der Mensch hat. Aber, und das kommt auch in diesem Fest zusammen, es gibt eben auch diese andere Sehnsucht nach Leben, die immer noch nicht gestillt ist, auch wenn der Magen gefüllt ist. Und um diese beiden Punkte geht es. Und Jesus spricht jetzt davon, und er sagt nicht dann eben, okay, das mit diesem Wasser und so, das ist mal irgendwie, ich rede jetzt über das Eigentliche. Jesus spricht eben davon, von diesem Durst nach dem Leben, was sich eben nicht dadurch stillen lässt, dass ich mehr und mehr und mehr Wasser oder dann Wein trinke. Also ich habe das ja früher oft erlebt. In der Kneipe haben wir auch ein bisschen versucht, davon zu leben, dass Menschen ein über den Durst trinken. Kennt ihr das? Also eigentlich hat man schon genug. Aber irgendwie, weil es so schön ist, und dann noch ein und dann noch ein und dann noch ein. Und ich sag mal, der gute Gastwirt, der schenkt natürlich dann immer nach, weil ist ja ein gutes Geschäft. Und wenn die Leute hinterher richtig besoffen sind, dann kann man auch gucken, ob man beim Zusammenzählen dann vielleicht sich nochmal verrechnet, damit es einem selber noch besser geht. Ich hatte das immer, wenn da so Leute waren, die noch nicht 18 waren, hatte ich denen dann gesagt, du kriegst nichts mehr, ist genug. Dann war was los. Dann gab es richtig Stimmung, aber ich habe gesagt, das reicht für dich, du brauchst nicht mehr, also von mir kriegst du nicht mehr zu trinken, weil das tut dir nicht gut. Über den Durst zu trinken hat mitunter einfach Nebenwirkungen. Und die Frage ist, und die habe ich mir auch immer wieder gestellt, warum machen Menschen das? Warum machen Menschen das da bei uns in der Kneipe? Am Ende auf eine Art und Weise, die dazu führt, dass sie damit ihr Leben zerstören. Warum macht man das? Es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Ein Grund dafür ist eben über den Durst zu trinken, und man kann auch über den Hunger essen und so weiter und so weiter. Ein Grund dafür ist, dass die eigentliche Sehnsucht des Lebens nicht gestillt ist. Dass man damit versucht, den inneren Hunger zu kompensieren, den inneren Durst zu kompensieren. Und vieles von dem, was wir an Süchten eben kennen und erleben und auch haben, hat eben etwas mit dieser mit diesem Versuch der Kompensation zu tun. Über den Durst trinken, über den Durst essen, über das Maß eben dann leben. Und Jesus spricht hier davon, dass dieser Tag kommen wird, und da greift er schon auch auf Hesekiel auf und andere Propheten, dass dieser Tag kommen wird, dass der Geist Gottes in diese Welt hineinkommt und der etwas mit den Menschen machen wird. Und er sagt, es ist noch nicht so weit, weil ich bin noch nicht verherrlicht, weil der Geist Gottes kommt erst nach Kreuzigung und Auferstehung. Aber dann wird der Geist kommen, der etwas anderes nochmal mit dem Menschen anstellt. Und Jesus sagt, das ist nicht ein Geist, der dann diesen inneren Hunger stillt. Das ist nicht ein Geist, der dich dann auch innerlich satt macht. Sondern Jesus redet davon, dass dieser Geist Ströme des lebendigen Wassers in dir, in uns auslösen wird. Also dass nicht nur unser Durst gestillt wird, sondern dass wir auf einmal zu Menschen werden, die Durst stillen können. Dass wir weitergeben können, weil wir im Übermaß und im Überfluss haben. Jesus deutet das hier an dieser Stelle an und natürlich geht es dann auch um diese große Sehnsucht, die jeder Mensch in sich trägt, eben nach einem, ich sag mal, satten und gefüllten Leben. Aber wie bekommt man das? Ein Thema, was wir ja jetzt wieder schmerzhaft vermisst haben und was früher ja schon mal ein Thema war, war so das Thema Reisefreiheit. Man guckt jetzt dann, wo kann man wieder hinreisen, wo kann man wieder Urlaub machen. Und viele leiden ja darunter, dass sie eben jetzt nicht hier, da oder dort hinreisen können. Aber wisst ihr, was das Problem bei der Reisefreiheit ist? Nichts gegen das Reisen und nichts gegen die Reisefreiheit. Aber ich kann noch so viel Kilometer unter die Füße nehmen. Ich werde eins niemals erleben, dass ich ankomme, dass ich bei mir selbst ankomme. Denn dieses Reisen wohin und wie auch immer, das weitet vielleicht ein bisschen den Horizont. Ob du aber innerlich satt wirst und ob du aber bei dir ankommst, das hängt von ganz anderen Faktoren ab. Und das ist das Problem, dass wir in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft dann so tun, als wäre Reisefreiheit das, was uns am Ende frei macht. Macht es aber nicht. Weil wenn du das Ziel erreicht hast, wenn du von A nach B gekommen bist, was passiert dann? Entweder du musst zurück zu A oder es geht dann irgendwann weiter zu C. Ob der Mensch ankommt und ob der Mensch wirklich Fülle des Lebens erlebt, das wird er niemals über Äußerlichkeiten gewinnen. Freiheit wird man niemals dadurch gewinnen, dass man sagt, ich kann machen, was ich will, dazu dann später, nächste Woche noch mehr. Freiheit hat immer etwas mit meinem Inneren zu tun, ob in mir eine Sehnsucht gestillt, eine Angst befriedet ist. Und das ist das, was Jesus dann hier an dieser Stelle sagt. Wer Durst hat, der komme zu mir. Weil in diesem Ritus, in dem ich versuche, Gott zu bewegen, mir das Nötige zu geben, wird sich nicht das finden von dem, wer dieser Gott ist. Weil unser Gott ist doch nicht ein Gott, wo ich erst einen halben Tag lang bitte, bitte machen muss, damit er mir das Lebensnotwendige gibt. Er hat doch das Leben gegeben. Er hat doch die Fülle gegeben. Haben wir doch gerade gehört in diesem Lied. Die Frage ist nur, ob es bei mir ankommt und ob ich dort ankomme. Vor dieser Herausforderung stehen wir in unserem Leben immer wieder. Und das Spannende für mich ist, dass Jesus sagt, weißt du, dieser Geist, der wird dich erfüllen. Aber in dem Maße und auf die Weise, dass in dir etwas übervoll wird und du weitergeben kannst. Dass du nicht sagen musst, wie meinetwegen beim Wasser, wenn nur ein Krug da ist und ich meinen Acker habe, den ich dann zu bepflanzen habe. Nein, ich brauche das Wasser und schütze auf mein Land und dein Land lasse ich dann eben vertrocknen, weil ich muss ja auch irgendwie gucken, wo ich bleibe. Nein, diese Fülle, sagt Jesus, ist so, dass in dir Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Aus dir heraus wird etwas kommen, was dem anderen satt macht, was dem anderen Frieden gibt, was dem anderen das Heil bringt. Vielleicht müssen wir uns noch ein bisschen mehr wieder darauf konzentrieren, dass wir zum Beispiel, wenn es um Heil und wenn es um Frieden geht, wir nicht Gott darum bitten, er soll es doch schenken. Sondern dass wir vielmehr Gott darum bitten, dass wir dafür bereit sind, zum Beispiel Frieden zu schließen. Wenn man in diesen Zeiten über den Konflikt in Palästina, in Israel redet und nachdenkt, wir haben sowieso so Zeit, man muss immer sehr genau darauf achten, was man sagt. Und wichtig ist auch immer bei dem, was man sagt, dass man heute vorweg schickt. Also eine Erklärung ist keine Entschuldigung. Aber wisst ihr, im Gazastreifen leben Millionen von Menschen. Und die UN hat schon vor, ich glaube, 10, 15 Jahren gesagt, 2020 ungefähr wird dieser Ort ein Ort sein, an dem man nicht mehr leben kann. An dem man nicht mehr leben kann. Wisst ihr warum? Weil es dort kein Wasser mehr gibt. Weil es dort kein Wasser mehr gibt. Die Schicht, wo das Grundwasser gespeichert ist, ist wohl so leer, dass diese Schicht irgendwie so salzig geworden ist, dass man eigentlich nur noch zum Großteil Salzwasser fördert. Wenn man sich die Wirklichkeit in Israel und Palästina anschaut, dann wird man entdecken, dass auf allen Seiten unmenschliche Zustände herrschen. Und das ist mir in diesem Gespräch, was ich da auf Phoenix gesehen habe, nochmal so aufgefallen. Sie alle sagen immer, ja, ich verhalte mich ja so, weil du so bist. Und der andere sagt dann, ja, wenn du nicht so wärst, würde ich mich auch nicht so verhalten. Wisst ihr eigentlich, wie lange man so ein Verhalten durchziehen kann? Jahrtausende lang. Jahrtausende lang. Ich mach doch das nur, weil du doch das gemacht hast. Und wenn du jetzt endlich mal sagen würdest und damit aufhören würdest, dann würde ich mich auch verändern. Ja, aber du willst, dass ich mich verändere? Aber guck doch mal, was du machst und wie du dich verhältst. Wenn du dich ändern würdest, dann könnte ich auch anders. Kennt ihr das aus der Weltpolitik? Und aus dem kleinen Leben, was wir leben. Wisst ihr, wir haben solche Konflikte zuhauf. Hier in unserer Stadt, hier in unserem Kiez, hier in unserer Gemeinde. Wir suchen danach, die Probleme der Welt zu lösen. Ist gut, dass wir das tun. Aber wer hinschaut und wer wahrnimmt, wird entdecken, die Konflikte haben wir auch hier. Bei uns. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was heißt das? Ja, ein schönes metaphorisches Bild für blühende Landschaften im geistlichen Sinne. Wisst ihr, was das heißt? Wenn ich hier stehe und sage, weißt du, ich benehme mich so, weil du doch so bist, weil du dich so verhältst. Das ist das, was normal ist. Ströme lebendigen Wassers fließen dort, wo ich sage, was? Du verhältst dich so, weil ich so bin? Dann will ich mal versuchen, mich zu ändern. Dann will ich mal, und wir schießen jetzt keine Granaten und Raketen auf den anderen, wir sind ja zivilisierter. Aber dann will ich mal aufhören damit, dich zu befeuern und dich unter Beschuss zu nehmen. Ich höre mal auf und schau mal, was sich dann verändert. Wisst ihr, das Problem ist, es gibt keine Garantie, dass das Gegenüber sich verändert. Gibt es nicht. Es kann sein, dass man dann dasteht als der Blödmann, als der Blauäugige, als der Gutmensch, als der was weiß ich was. Es kann sein, dass der andere sich nicht verändert. Das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich. Wenn ich mich nicht verändere, wird der andere sich hundertprozentig nicht verändern. Weil wir alle sind doch Getriebene unserer Ängste und Sehnsüchte. Dessen, was dann in uns auch an Befürchtungen ist, haben wir doch alle. Davon sind wir doch alle auch beseelt. Und allein der Geist Gottes ist es für mich, der in der Lage ist, diesen Frieden zu bringen, hinein in mein Leben. Und dieser Friede will dann in diese Welt hinausgehen, um diese Welt und um Menschen zu verwandeln. Wir haben keinen anderen Weg. Wir brauchen nicht auf die Politik zu warten. Sie wird es nicht schaffen. Wir brauchen nicht auf die Wirtschaft zu warten. Wir brauchen nicht auf die Wissenschaft zu warten. Sie werden es alle nicht schaffen. Es gibt nur einen Menschen, der es schafft. Und das bist du. Und du. Und du. Und du. Und du. Das ist mein Traum, dass dieser Ort genauso ein Ort ist, an dem Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wisst ihr, wo das Problem ist? Es liegt an mir. Amen.